Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Urologie ist eins der Zukunftsfächer. Das ist so dein Thema und dein Gebiet, wo du dich gut wiederfindest. Das nimmt mich jeden Tag mit und ich komme gern zur Arbeit. Was ich da jeden Tag tue, gibt mir was, was mich einfach antreibt, immer weiterzumachen, immer besser zu werden.
Faszination Medizin. Meine Damen und Herren, heute ein neuer Gast, Professor Matthias Saar, neuer Klinikleiter und Lehrstuhlinhaber der Urologie an der Uniklinik RWTH Aachen. Ich muss sagen, Urologie und Kinderurologie, da kommen wir gleich noch drauf, das gehört nämlich mit dazu. Und neu ist, ja, ich würde jetzt sagen, seit 2021, Herbst, also einige Jahre schon hier angekommen und in Übung. Ich grüße Sie, Herr Professor Saar.
Hallo, Herr Brandstätter, freut mich sehr.
Erste Frage ist bei uns immer eigentlich identisch. Wie kamen Sie zur Medizin? Wie fing das an? War das sozusagen spontane Eingebung oder lieber auf den ersten Blick oder ein familiäres Erbe? Wie ist es in Ihrem Fall gewesen?
Ja, also tatsächlich bin ich zur Medizin gekommen, weil ich in einer Arztfamilie groß geworden bin. Mein Vater ist Gynäkologe und man bekommt da natürlich schon viel Positives aus dem ganzen Fachbereich mit. Man bekommt auch so ein bisschen die Nachteile mit und muss aber dann sagen, als ich soweit war, dass ich dann mehr aussuchen konnte, was ich jetzt studieren möchte. Dann kam er aber auch an der Medizin nicht vorbei und es war für mich relativ schnell klar, dass ich das auch machen will.
Ja. Gynäkologie, Urologie, das ist ja noch ein Schritt, den man gehen muss. Es gab für Sie wahrscheinlich irgendwann mal einen Moment, wo Sie dachten, jetzt möchte ich aber dann doch lieber dahin. Können Sie uns das ein bisschen beschreiben, wann das für Sie anfing, dass Sie sagten, das ist, warum dieses Teilgebiet?
Also ich habe in der Gynäkologie promoviert und dann war für mich relativ schnell klar, nee, genau, Gynäkologie möchte ich nicht machen, aber ich fand das schon bei der Gynäkologie auch sehr gut, dass es ein klar definiertes Fach ist, was so das Spektrum angeht, und das habe ich in der Urologie relativ gut wiedergefunden, fand das, wenn man jetzt überlegt, die Urologie beginnt so bei der Urinausscheidung in der Niere und beschäftigt sich dann mit dem Harntrakt und mit dem Genitaltrakt, das ist also ein sehr schön eingrenzbares Fach, das fand ich für mich selbst wichtig. Und als ich dann so in die ersten Vorlesungen Urologie gehört habe, wusste ich eigentlich schon so nach der zweiten Vorlesung, das ist so dein Thema und dein Gebiet, wo du dich gut wiederfindest und was dir auch gut gefallen würde.
Wollen Sie uns die Station, die Sie dann gegangen sind, einmal beschreiben? Also Sie sind im Saarland quasi aufgewachsen, aber Sie sind ja nicht, haben ja nicht dort Medizin studiert, sondern woanders?
Genau, also ich bin im Saarland aufgewachsen, habe dann dort auch mein Abitur gemacht, bin dann nach dem Abitur, eigentlich wollte ich zum Bund gehen und dort in Sanitätsdienst, hat aber dann nicht so richtig geklappt, weil man mir das nicht zuweisen konnte, und dann bin ich dann am Ende doch zum klassischen Wehrdienstverweigerer geworden, habe Rettungssanitäter 13 Monate auf dem Rettungswagen gefahren und bin dann anschließend nach Würzburg Medizin studieren gegangen. Und 6 Jahre später habe ich dann in Rheinland-Pfalz erst Chirurgie gemacht für 9 Monate und bin dann auf die erste freie Stelle Urologie, was dann in Homburg sah, im Saarland war.
Später kam noch ein kleiner, renommierter Auslandsaufenthalt mit dazu. Ich glaube, den haben Sie auch noch mit in der Agenda stehen.
Genau, ich war dann 2011 für ein Jahr in Amerika an der Stanford University, habe da ein Jahr Prostatakarzinomforschung machen können und das war auch ein tolles Jahr, wo ich auch sagte, so würde ich jedem empfehlen, sowas mal zu machen. Ich habe vorher immer gedacht, boah, ein Jahr, das ist viel Zeit, die man am Ende investiert. Im Nachhinein muss ich sagen, ein Jahr ist so das Minimum, was man machen sollte, um dann auch wirklich aus dem Jahr auch was machen zu können.
Wenn ich mir jetzt die Versorgungsleistung angucke, die Sie und Ihr Team täglich so bewerkstelligen und bewältigen, dann fällt ja schon auf, das ist zu einem hohen Anteil, sind das uro-onkologische Fragen. Wenn ich Urologe werde, gerade an der Uniklinik, bin ich da mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in diesem Themengebiet dann einfach auch künftig zu Hause? Gehört das einfach so dazu?
Also Urologie ist sicherlich jetzt nicht nur Onkologie und man muss also auch als Urologe jetzt nicht automatisch zum Onkologen werden, aber
mit 25% der onkologischen Tumore hat die Urologie da schon einfach einen relativ großen Anteil. Und wir versuchen natürlich schon auch schon den Studenten, aber auch unseren PJlern, unseren Formulanten und dann auch den Assistenzärzten die Onkologie nahezubringen. Das ist auch so, dass im urologischen Curriculum, wenn man Facharzt wird, man mittlerweile automatisch die Zusatzbezeichnung medikamentöse Tumortherapie schon hat. Das heißt, wir haben auch die Verpflichtung, das auszubilden. Und das ist natürlich bei uns ein ganz wichtiger Zweig. Man kann sicher auch sagen, wenn man eine universitäre Klinik leitet, ein umso wichtigerer Zweig, weil wir hier natürlich auch alle Disziplinen haben. Es ist optimal für Strukturen, die ja auch in Aachen da sind, Tumorzentrum, interdisziplinäre Tumorboards. Und weil wir dann auch die Onkologie in ihrer gesamten Vielfalt optimal abdecken können, bietet sich es natürlich an. Deswegen ist auch hier für die Urologie, die Onkologie ein ganz wichtiger Schwerpunkt. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich wollte eigentlich nie Onkologe werden, ist das auch kein Grund, jetzt von der Urologie wieder Abstand zu nehmen, weil es gibt schon noch genug anderes, in das man sich da auch verlieren kann. Mhm. Nur die Onkologie streifen wird jeder, der mit dem Fachgebiet zu tun hat.
Sie haben ja damals, als Sie kamen, auch ganz bewusst in die Denomination der Klinik den Begriff Kinderurologie mit aufgenommen. Sie sagten, das ist für uns ein integraler Bestandteil. Da geht es wahrscheinlich weniger um Tumore als um Fehlbildungen.
Genau, also in der Kinderurologie, klar, man hat es auch mal so, dass Kinder beispielsweise auf der Niere einen Tumor haben, die dann auch tatsächlich einer komplexen Therapie bedürfen. Die können wir hier ganz exzellent behandeln, aber das ist nicht der Alltag. Also häufiger haben wir es bei Kindern eben mit rezidivierende Entzündungen, mit beispielsweise Enuresis, also dem Einnässen in der Nacht zu tun, dass der Harntrakt einfach beim jungen Kind noch nicht so funktioniert, wie man das gerne hätte. Und da kann man mit vielen Dingen ganz effektiv nachhelfen und vor allen Dingen, und das ist ja unser Anliegen, den Urogenitaltrakt der Kinder schützen, sodass dann auch im Erwachsenenleben keine Nachteile entstehen. Beispielsweise, wenn der Hoden nicht in den Hodensack absteigt beim Kind, dass man dann entweder medikamentös oder operativ das sehr frühzeitig korrigiert. Und dann weiß man auch, dass diese Kinder überhaupt keine Nachteile im weiteren Leben haben. Und das ist sicherlich in der Kinderurologie ein ganz, ganz wichtiger Part, den wir abdecken wollen.
Im Blick auf das Prostatakarzinom, wo Sie ja auch als Spezialist gelten, würde ich so als medizinischer Laie eine Beobachtung machen wollen. Ich habe ja immer so verschiedene Therapieformen, die quasi, ja, ich will nicht sagen gleichberechtigt, aber gefühlt so nebeneinander stehen. Und ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass das in anderen Fachdisziplinen nicht so stark ist, wie jetzt vielleicht gerade bei dieser Tumorentität. Drückt das? Ist das so?
Also man kann es ja immer so von einer oder der anderen Seite sehen. Ich versuche es immer den Patienten in einer sehr positiven Art und Weise zu verkaufen, wenn sie sich überlegen, Patient kommt zu uns, hat ein lokal begrenztes, also sehr frühes Stadium eines Prostatakarzinoms. Dann gibt es oft neben Überwachen, strahlentherapeutisch behandeln oder operativ behandeln, halt diese drei unterschiedlichen Optionen. Und klar ist das für die Patienten erstmal ein bisschen viel, dass man da jetzt so die Wahl hat, was möchte man machen. Aber alle drei sind ja auch an sich schon sehr unterschiedlich. Also beobachte ich die Prostata nur, lasse ich sie drin und bestrahle sie oder operiere sie tatsächlich sogar raus. Und man muss halt sehr individuell dann auf den Patienten eingehen. Wir wissen, dass diese Beobachtung, bis man gelernt hat, dass alle drei dieser Modalitäten auch gangbar sind, das bedarf Nachbeobachtung von 15, 20 Jahren. Da sieht man auch dran, das Prostatakarzinom ist ein spezieller Tumor, der auch nicht immer so schnell für die Patienten klinisch dann gefährlich wird. Und genau deshalb ist es, glaube ich, umso wichtiger, Patienten gut anzuschauen, mit ihnen gemeinsam abzuwägen, was für sie das Richtige ist. Es gibt auch ganz viele, die sagen, ich möchte nicht jeden Morgen aufwachen und wissen, ich habe einen Tumor, ich möchte das weghaben. Dann schließt sich auch ganz schnell eine Option aus. Und deswegen muss man es erarbeiten. Aber auf der anderen Seite kann man auch den Patienten direkt sagen, Mensch, das ist doch toll, du hast unterschiedliche Optionen. Und man kann im Nachhinein sagen, egal für was du dich entscheidest, du wirst nachher mit einer dieser Varianten auch glücklich werden.
Schön, in gewisser Weise ein Luxusproblem. Ne? Ja. Man drei Therapieoptionen aus. Ist es speziell beim Prostatakarzinom? Wir haben ja im urologischen Bereich vielleicht auch noch Hodentumore oder Blasentumore. Funktionieren die komplett anders?
Also
Blasentumor, da muss man sagen, ist Abwarten eigentlich relativ seltene Option. Mhm. Also da ist dann schon die Therapie der Wahl, erstmal das chirurgisch zu entfernen und dann eine Nachsorge zu machen. Beim Hodentumor gibt es die Option, nach der lokalen Entfernung des Befundes durchaus auch zuzuwarten und nur zu beobachten. Mhm. Also wir sind da weniger aggressiv geworden. Aber das ist so klassisch, Tumor verbleibt und wir warten nur ab. Das kennen wir eigentlich nur vom Nierentumor auch und das aber nur in sehr speziellen Situationen. Und das ist auch nicht mit so einer langen Nachbeobachtung abgesichert wie beim Prostatakarzinom. Liegt sicherlich auch daran, dass das Prostatakarzinom ja der häufigste Tumor beim Mann ist. Also man hat ganz automatisch für solche Ansätze eine relativ große Zahl an Probanden und entsprechend gewinnt man natürlich auch stetig Erfahrung. Und das Wissen wird immer größer und wir sind jetzt gerade dazu übergegangen, auch wieder zu definieren, dass man die Patienten mehr beobachten sollte in bestimmten Situationen. Also werden wir auch in Zukunft einfach öfter den Patienten bei einem Befund raten, dass man erstmal beobachtet und eben nicht direkt aktiv behandeln muss.
Ich glaube, die Urologen waren ja mit die Ersten, die tatsächlich auch roboterassistiert Chirurgie betrieben haben. Ich glaube, es ist wahrscheinlich einer der Gründungsorte, ne, dieser Technik. Kann ich heute noch Urologe werden, operativ tätig sein, ohne irgendwie vernünftig am Roboter ausgebildet worden zu sein?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, Urologe werden kann ich auf jeden Fall, auch ohne, dass ich, man kann ja auch Urologe werden, ohne, dass man operiert. Man wird die Operation genauso wie die Onkologie streifen, aber man wird nicht operativ rein sich definieren müssen als Urologe. In dem Moment, wo ich aber sage, ja, ich bin Urologe geworden, weil ich operieren will, empfiehlt sich es natürlich auch, seine Ausbildung dort zu machen, wo so ein OP-Roboter im Einsatz ist. Und man hat ja lange auch diskutiert, ist das denn für unsere Assistenzärzte nicht ein Nachteil, wenn eine Klinik so einen OP-Roboter hat, weil sie dann mehr assistieren. Man macht ja nicht als erste Operation gleich selbst so eine roboterassistierte Operation. Aber dieses Dabeisein, das System zu kennen, zu wissen, wie man das System an den Patienten ankoppelt, zu wissen, wie man bei so einer Operation assistiert, das ebnet natürlich auch den Weg, selbst an die Konsole zu gehen. Und das ist auch eine wichtige Expertise, wenn man dann später Facharzt ist, dass man seinem neuen Arbeitgeber, wenn man sich verändert, sagen kann, ich habe damit Erfahrung, ich weiß, wie es geht. Ich weiß vielleicht nicht bei jeder Operation, dass ich das völlig autark alleine kann, aber ich kenne mich damit aus. Und ich glaube, das ist, wenn man operativ tätig werden will, was Wichtiges, was man als Assistent schon lernen sollte.
Wie war das denn für Sie in Ihrer eigenen Erfahrung? Also ich glaube, jeder, der ein Auto mit Rückfahrkamera hat, wird bestätigen, wie schwierig das ist, wenn man sich das erste Mal da reinsetzt, bevor man sich daran gewöhnt hat, neigt man nicht dazu, dem Bildschirm zu vertrauen, sondern dreht sich immer wieder um und guckt, ob man da wirklich hinfährt, wo es der Bildschirm anzeigt. Jetzt arbeiten Sie mit so einem System und haben vielleicht nicht die gleiche Haptik, vielleicht merkt man auch nicht immer den Widerstand, wenn man irgendwo rangeht, weil das System das ja alles rausfiltert. Wie lange braucht man da, bis man sich da richtig sicher fühlt?
Gut, das ist natürlich enorm unterschiedlich. Hat auch was damit zu tun, wie intensiv sich jemand mit so einem System überhaupt beschäftigt und auch wie sehr er seinen Fokus darin sieht, das perfekt bedienen zu können in Zukunft. Bei mir war es so, ich habe 2006 das erste Mal an so einem OP-System gesessen. Das war damals in Homburg-Saarau das erste System, das in Deutschland quasi ans Netz ging, zusammen damals mit einer zweiten Klinik in Nordrhein-Westfalen. Und wir haben das dann auch mit einem sehr strukturierten Programm, den Assistenten wurde das beigebracht. Also das war ein Element, integraler Bestandteil der Klinik. Und dadurch hat man natürlich sehr früh Berührung damit. Und ich fand es einfach verblüffend im Vergleich zu jedem konventionell, nenne ich es jetzt mal, operierten Patienten, wie wahnsinnig fit diese Patienten sind. Und ich fand es auch verblüffend, wie viel man bei der Operation sieht, auch als Assistent. Also mir hat das immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, da mit dabei zu sein. Und ich empfand das damals auch als totales Privileg. Und vielleicht ist das auch so ein Grund, warum ich heute noch einfach für diese Operationsmethode brenne und warum ich das auch einfach wichtig und toll finde, dass die Urologie auch das so breit umgesetzt hat. 70% aller Prostata-Operationen werden mittlerweile mit so einem System gemacht. Also das ist in der Urologie wahnsinnig tief verankert und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Urologie das sehr breit und sehr schnell damals schon umgesetzt hat. Und ich habe das immer als einen wahnsinnigen Benefit verstanden, wenn man Urologe wird, dass man dann auch mit solchen hochtechnologisierten Operationen direkt Kontakt haben kann.
Ist da die Gefahr, dass ich das klassische Operieren quasi verlerne und muss ich das immer noch spazieren führen oder wie geht das bei Ihnen?
Also das wird ja ganz oft diskutiert und ist sicherlich auch was, was immer so was anhaftet, wenn man so ein Verfahren macht, dass dann die Leute sagen, ja, wenn der so ein OP-Roboter hat und dann vielleicht kann er auch gar nicht offen operieren. Wir haben aber noch so viele Situationen, in denen wir nicht laparoskopisch roboterassistiert operieren können. Sei das jetzt aufgrund der Räumlichkeiten, dass da auch gar kein Platz ist, um Laparoskopie zu betreiben, oder sei das aufgrund der speziellen operativen Indikationen, wo man sagt, da ist ein Roboter jetzt gar nicht sinnvoll. Das kann man, glaube ich, nicht zu sehr jetzt vertiefen, aber wir haben noch genug Gelegenheiten, um offen zu operieren. Und es ist auch ein chirurgisches Fach. Die Leute bekommen alle eine breite chirurgische Ausbildung. Und es stimmt, wir werden ein bisschen weniger in dem Fach offen operieren. Aber das heißt nicht, dass man, wenn man offen operiert, nicht weiß, wo die Strukturen sind und wie es geht. Weil man macht ja beim laparoskopisch Roboterassistieren nichts anderes. Also am Ende operiert man genauso eine Niere oder man operiert genauso eine Prostata. Das heißt, die Örtlichkeiten sind dieselben und die anatomischen Kenntnisse sind ja keine anderen, wenn ich das dann offen mache. Mhm. Insofern glaube ich, ja, es wird weniger offen operativ gemacht werden. Das heißt aber nicht, dass die Qualität des Chirurgen, dadurch, dass er auch robotisch operiert, im offen operativen schlechter sein muss. Da gibt es auch gar nichts, was das wirklich am Ende beweist. Mhm. Sondern bewiesen ist eigentlich, dass jemand, der laparoskopisch roboterassistiert, gut operiert, einfach viel, viel seltener den offenchirurgischen Weg wählt. Mhm. Und auf der Gegenseite aber auch nicht gezeigt ist, dass der offenchirurgisch ein schlechter Operateur sein muss.
Mhm. Ich glaube auch, wenn man die Tendenz im Allgemeinen beurteilt, es schwappt ja immer mehr über in andere Fachdisziplinen auch, die Thoraxchirurgen, die Allgemeinchirurgen, die Gynäkologen. Also da wird auch viel mehr roboterassistiert operiert. Das wird wahrscheinlich auch seine Evidenz haben, seine Gründe. Ne? Also weil man wahrscheinlich einfach ein besseres Ergebnis, eine ruhigere Hand hat, weniger Schäden, schnellere Rekonvaleszenz. Das werden ja die Fakten sein, die letztendlich dafür sprechen.
Also als ich angefangen habe, an der Konsole zu operieren, war ja klar, wenn man viele Operationen laparoskopisch roboterassistiert macht, man macht dann auch zwangsweise, weil man das in einer großen Zahl machen muss, weniger Operationen offen operativ. Mhm. Wenn ich dann aber offen operativ operiert habe, dann war es nicht so, dass ich jetzt das Gefühl hatte, hoppla, heute machst du was, was du nie machst, sondern ich habe halt einen anderen Zugangsweg, aber die Strukturen bleiben ja genau dieselben. Deswegen glaube ich auch, operative Erfahrung findet offenchirurgisch wie laparoskopisch statt. Und der andere Part, dass es schonender für den Patienten ist, das zeigen alle Studien, egal wie man, was man operiert. Also ob ich jetzt einen Nierentumor operiere, ob ich ein Prostatakarzinom operiere, ob ich die Blase mit laparoskopisch roboterassistiert rausoperiere. Die Patienten haben weniger Schmerzen, verlieren weniger Blut und sind schneller fit nach der Operation. An manchen Teilen streiten wir uns noch so, welcher Weg ist onkologisch gesehen der bessere. Für die Prostata ist das ganz klar beantwortet. Nicht ganz klar in dem Sinne, dass man jetzt sagen kann, laparoskopisch roboterassistiert ist immer im Ergebnis onkologisch überlegen, weil das ist schwer zu zeigen. Die Operation ist extrem effektiv, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt stattfindet. Da ist es schwierig, noch besser zu sein. Aber einfach funktionell und perioperativ ist der Roboter da unschlagbar im direkten Vergleich.
Es würde das im Endeffekt nicht eigentlich bedeuten, man hat perspektivisch große Zentren, wo solche Sachen gemacht werden. Und das ist doch eigentlich weniger was für, jetzt nicht despektierlich gemeint, aber für kleinere Häuser in der Peripherie. Weil irgendwie muss ich ja dieses Know-how aufbauen. Das kann ich nur, wenn ich gute Fallzahlen habe und eine gewisse Routine. Und Fertigkeiten sind ja immer die Summen der Routinen. Und irgendwie spricht das ja ganz stark für große, auch universitäre Zentren.
Also ich glaube, man muss da ein bisschen aufpassen, wie man jetzt das Thema Zentrum definiert. Mhm. Ich kann natürlich Zentrum, ob der Größe aller Disziplinen vor Ort und ob der Gesamtinfrastruktur definieren. Mhm. Dann kann es mir passieren, dass ich dort von jemandem operiert werde, der das vielleicht doch nicht in einer besonders hohen Zahl macht, auch wenn er in einer Institution ist, wo das eigentlich ich voraussetzen würde. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich in der Peripherie ein Haus haben, wo beispielsweise ein Operateur ist, der das in der Vorgeschichte wahnsinnig häufig gemacht hat und auch jetzt dort einfach ganz oft macht, weil er eine gute Zuweiserschaft hat, die ihm viele dieser Operationen im Prinzip überweisen. Also tut man am Ende als Patient gut, einfach dann auch seinen Operateur zu fragen und sich im Vorfeld auch zu informieren, wie oft macht er das und ist er auch für die Operation, die ich brauche, einfach ein ausgewiesener Spezialist. Wir hier in Aachen haben das ein bisschen anders gelöst in dem Sinn. Wir sind onkologisches Zentrum, sind auch Prostatakarzinomzentrum. Dann weiß der Patient, wenn er kommt, automatisch, die müssen Mindestzahlen für diese OPs nachweisen und entsprechend kann er einfach aus dem Zertifikat schon sehen, da wird eine hohe Qualität sein. In dem Moment, wo ich das nicht habe, tut man gut dran, dass man sich einfach vor Ort in der Tiefe nochmal informiert. Und da glaube ich, ist auch ganz wichtig, der Patient hat die Wahl, wo er sich behandeln lässt.
Thema Forschung. Sie haben ja gerade gesagt, Urologie ist ein sehr klar definiertes Themengebiet oder Teildisziplin. Spiegelt sich das bei Ihnen auch in der Forschung wieder? Ist die auch sehr klar profiliert?
Also wir haben jetzt hier mit meinem Kommen nochmal ein Forschungslabor neu aufgebaut, haben einen Biologen, der hier arbeitet und wir haben Schwerpunkte, mit denen wir uns beschäftigen. Das sind jetzt in meinem Fall ganz klar Modelle, mit denen wir versuchen, sowohl in Zellkultur als auch in Versuchstieren das Prostatakarzinom darzustellen und auch Prostatakarzinomforschung zu betreiben. Wir beschäftigen uns auch mit onkologischen Studien, beispielsweise Studien, die jetzt ein Medikament in einer neuen Indikation auch perioperativ darstellen sollen. Aktuell läuft eine Studie mit der Frage, wie können wir fortgeschrittene Prostatakarzinome auch durch eine frühe Operation noch besser behandeln in Zusammenhang mit einer systemischen medikamentösen Therapie. Und das dritte große Themengebiet sind, wie wir gerade schon gesprochen haben, diese minimalinvasiven Operationen und dann aber auch mit Fragen, wie können wir das in der Lehre noch besser darstellen und auch mit Fragen, welche Operationen sind besonders geeignet, auch jetzt weg von dieser, ich nenne es mal Standardoperation der Prostatektomie.
Was erwarten Sie denn in Zukunft noch für Entwicklungsschritte in der Urologie? Jetzt sind Sie ja noch für einen Klinikdirektor vergleichsweise jung, muss man einfach mal so sagen, sind ganz noch sozusagen als Mit-40er noch ganz weit vorne mit dabei. Das heißt, da kommt noch einiges. Was erwarten Sie denn in der Zukunft? Welche Entwicklungsschritte in welchen Themengebieten?
Gut, also ich glaube, was für die Urologie ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, man sagt ja immer so schön, Urologie ist eins der Zukunftsfächer. Das liegt aber auch bestimmt daran, dass die Urologie jetzt ein Fach ist, das in den nächsten Jahren einfach wahnsinnig stark an Patienten auch nochmal gewinnen wird. Also unsere Patienten in der Alterspyramide, die kommen jetzt alle in das Alter, wo sie typisch auch an dem, was wir gerade eben schon durchgesprochen haben, erkranken werden. Und die Urologie hat es halt auch geschafft, sehr früh an solchen Themen wie roboterassistierte Chirurgie, aber auch anderen technologischen Dingen wie Laserchirurgie einfach dran zu sein und das auch in die Praxis umzusetzen. Und ich glaube einfach, wenn jetzt ein junger Mensch in die Urologie geht, dann wird er sehen, da ist wahnsinnig viel drin und da sind auch wahnsinnig viele Techniken, wo man noch Leute braucht, die das auch in der Wissenschaft häufiger umsetzen und dann auch definieren, was mache ich an welcher Stelle wirklich am besten, welche Technik ist für welchen Patienten der optimale Eingriff. Und da werden wir die nächsten Jahre, glaube ich, noch einige spannende Ergebnisse sehen, wo wir auch dann sehen werden, Dinge, die wir so dogmatisch früher oder auch jetzt noch sagen, das sollte man nur auf einen Weg lösen, die werden auch auf anderen Wegen ganz elegant machbar sein. Und einiges ist da auch schon angestoßen. Ich glaube, da wird schon noch viel passieren. Nicht zuletzt wird es auch, glaube ich, schon noch technologischer werden in der Urologie.
Worauf achten Sie denn persönlich bei Nachwuchsmedizinerinnen und Nachwuchsmedizinern, bevor Sie mit denen arbeiten? Gibt es eine Haltung? Gibt es irgendwie ein Arbeitsethos oder ein besonderes Interesse, was Ihnen wichtig ist?
Ich glaube, wenn wir jetzt oder wenn ich jetzt junge Kollegen angucke und mit denen mich auch hinsetze und spreche, was ich total wichtig finde, bevor die in der Urologie anfangen, dann ist, glaube ich, wichtig, dass man mit denen auch einfach spricht, was wollen sie erreichen, was wollen sie am Ende tun. Also ich glaube, an der Uniklinik sowieso ganz wichtig ist, dass man diesen Job so empfindet, ich komme da morgens um 8 hin und gehe mittags um 4 und was dazwischen passiert, das wird sich schon irgendwie ergeben. Ich glaube, man muss so einen gewissen Plan haben, was man auch erreichen will in der Zeit. Ich finde es aber auch immer ganz wichtig, dass man eine gewisse Bereitschaft hat, von dem, was einem geboten wird, sich so treiben zu lassen. Also so war es auch bei mir. Ich habe nie gesagt, ich muss unbedingt auf dem Weg A über B nach C kommen, sondern für mich war es auch immer wichtig, dass man inspiriert wird, dass man Spaß an dem hat, was man macht und dass man auch so im Team fühlt, das nimmt mich jeden Tag mit und ich komme gern zur Arbeit und das Fach gefällt mir und auch das
was ich da jeden Tag tue, gibt mir was, was mich einfach antreibt, immer weiterzumachen, immer besser zu werden. Mhm. Und ich glaube, das ist sowas, was ich gern bei den jungen Leuten spüre und fühle. Und dann, glaube ich, ist es für uns auch unheimlich leicht, die fürs Fach zu begeistern und auch mitzunehmen.
Mhm. So ein bisschen, Sie haben ja quasi den Weg bis zur Endstufe geschafft, ne? Also bis zum Klinikdirektor. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir in Deutschland? 34, 33?
Es sind tatsächlich 39.
39, okay. Mhm. 39, aber ist schon ein relativ exklusiver Club. Gibt es denn irgendwie ein Rezept, wo Sie sagen, das ist unbedingt wichtig, darauf sollte man achten, wenn man irgendwie versucht, so etwas wie eine Karrierebildung zu treiben? Oder ist es ein Epiphänomen, das passiert einfach irgendwann, wenn man gut ist? So.
Nee, ich glaube, es ist ziemlich wichtig, in dem, was man macht, nicht nachzulassen und auch an dem Punkt persistent zu sein. Also wenn man hat ja auch, so ging es mir, immer sehr gute Mentoren, die auch einen dazu bringen. Also mein ehemaliger Chef, dem habe ich wahnsinnig viel zu verdanken, was das angeht. Natürlich auch dann den Oberärzten, die einem ja auch vorleben, dass das ein Privileg ist, immer weiter in dieser akademischen Leiter zu kommen und vor denen man sich auch unheimlich viel abschauen kann. Und da findet ein stetiger Antrieb statt, wenn in der Klinik das Klima auch gut ist und wenn man sich gut austauscht und wenn man selbst, glaube ich, überzeugt ist, das ist der Weg und das will ich auch erreichen, dann darf man sich auch nicht zu schnell da irgendwie unterkriegen lassen und muss auch immer weiter an diesem Weg dranbleiben und den auch einfach konsequent gehen. Und dann wird das auch, glaube ich, am Ende immer gut. Der Weg des Mediziners lässt einem auch so ein bisschen Freiraum, dass man wird auch Dinge tun, die ins Leere laufen, gerade in der Wissenschaft ist nicht jeder Versuch immer mit einem optimalen Ergebnis am Ende. Aber das ist auch ganz wichtig, weil auch aus Fehlern lernt man und die Fehler machen einen am Ende auch mit aus. Mhm. Und aus denen wird man besser und mit denen kommt man dann auch schneller zum Ziel, wenn man sie reflektiert und sich dann halt auch steigert.
Mhm. Letzte Frage, was würden Sie sich selber zurufen oder sagen, wenn Sie nochmal schauen, Sie als junger Mann zu Beginn Ihrer Karriere, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das hätte ich vielleicht doch anders machen sollen?
Ich weiß nicht, ob man sagen kann, das hättest du anders machen sollen, aber ich glaube, ich würde mir selbst sagen, wenn du überzeugt bist, dass das jetzt der Weg ist und dich auch die Leute da drin bestätigen, dann gib da nicht so schnell auf. Auch dabei so ein bisschen darauf, dass du alles drumherum nicht außer Acht lässt und auch, dass du selbst gesund bleibst.
Super, hat geklappt bis hierhin. Vielen Dank, Herr Professor Saar.